Ja, ihr Lieben, was für ein schönes Lied, ne? Sicher bringst du mich bis ans Land. Also wenn man da so auf dem Schiff ist, Frank, du warst gerade auf Helgoland, ja, da bläst es schon ganz schön durch und dann ist es gut zu wissen, dass ich auch drüben ankomme auf der anderen Seite. Bevor wir uns auf die Lesung irgendwie stürzen, habe ich euch was mitgebracht. Ich habe das damals so bewundert, also jetzt merkt ihr, wie alt ich bin, da gab es Leute, die konnten stricken, während sie zuhören konnten. Die haben sogar gesagt, ich kann besser zuhören, wenn ich stricke. Gibt es hier jemand? Oh gut, warum strickt ihr nicht? Gebt alles. Okay, ich habe euch hier so ein kleines Puzzle mitgebracht. Mir ging es so damals, ich konnte Lego spielen und konnte dabei zuhören. Und wenn meine Eltern das auch nicht mitgekriegt haben, aber ich habe gut zugehört. Ich habe hier so ein Puzzle. Kann jemand puzzeln und zuhören? Hier. Ja, das lasse ich mal selber sagen. Schön, das ist immer gut, wenn man sich für andere irgendwie bereit erklärt. Ne? Ich brauche jemanden, der aus diesem Puzzle hier einen Würfel machen kann. Das ist übrigens nicht so ganz einfach. Aber ihr könnt euch gerne daran versuchen. Wollt ihr das? Ihr habt euch gemeldet? Probiert das mal, ja? Also es wäre gut, wenn ihr davon abgelenkt werdet, lasst es sein, ja? Aber genau. Das Puzzle wurde übrigens von einem Professor erfunden aus Cambridge. ja, Mathematik, glaube ich, war es, ne? Und ja, viel Spaß. Mein Thema ist heute Glaube, Hoffe, Liebe trotzdem. Können wir nochmal von der Technik nochmal dieses Bild von dem Meer haben? Das fand ich so schön, habe ich gar nicht erwartet, dass hier sowas kommt. Passt sehr gut, weil wenn wir in der Geschichte beginnen, ja, da ist so ein bisschen der Wellengang, weil ja ein bisschen höher steht da, ja. Und die Jünger sind also schon auf schwerer See unterwegs. Also wenn man sich das vielleicht ungefähr so vorstellen würde, so ein bisschen ruppelig war es halt schon. Die waren es natürlich gewohnt. Aber dann mitten in der Nacht auf einmal kriegen sie einen Schock, weil sie denken, ein Gespenst ist da. Also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Gespenster die schon gesehen hatten davor, aber diesmal schien es wirklich eins zu sein. Und sie kriegen richtig Angst und sie schreien, steht in der Stelle. Ja, sie schreien da und haben Angst. Und in dem Moment spricht Jesus zu ihnen und er sagt, hey, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ihr kennt das sicher von Kindern, ne? Wenn Kinder so frendeln, ne? Und sie werden da abgesetzt und spielen mit so einem Spielzeug und auf einmal fällt ihnen auf, wo sind meine Eltern? Und dann gucken sie sich um und dann fangen sie an zu weinen, fangen sie an zu schreien, weil ihre Bezugsperson fehlt. Aber in dem Moment, wo die Mutter dann anfängt zu reden oder der Vater, auf einmal hören sie die Stimme und dann beruhigen sie sich, dann machen sie ruhig weiter. Hauptsache, die sind da. Und so ist das irgendwie scheinbar bei den Jüngern, als Jesus zu ihnen redet, da schlägt es plötzlich um, also sogar in Übermut. Ne? Würdet ihr rausgehen bei so einem Wetter, aus dem Boot aussteigen? Ich meine, ich habe auch noch nie, und die haben wahrscheinlich auch noch nie jemanden gesehen, der ihnen auf dem Wasser entgegengekommen ist. Aber Petrus denkt sich, ey, Herr, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich dir entgegenkommen kann. Ich liebe den Petrus eigentlich für die Dinge, die er immer wieder angepackt hat. Ja? Also das ist ja ein First of. Ne? Also der hat das noch nie erlebt und dann wagt er sich bei so einem Wetter da raus, weil Jesus sagt, ja komm. Krass, oder? Ganz schön mutig. Ich finde, das ist eine ganze Menge Glauben. Und dann den Rest der Geschichte kennen wir natürlich auch, dass er dann singt und irgendwie die Sache nicht so ganz gut geht und er schreit, Herr, hilf! Und Jesus zieht ihn raus und sie kommen zusammen zum Boot. Ich weiß nicht, okay, danke für das Bild, das brauchen wir dann jetzt nicht, die ganzen Gottesdienst. Ich weiß auch nicht so genau, aber wie es danach zuging, ob die anderen, es heißt, sie haben Jesus angebetet, sie haben gesagt, das ist ja unfassbar, er ist wirklich der Messias, das haben sie gesehen, also der kann unglaubliche Dinge tun, aber ich weiß nicht, wie Petrus dabei weggekommen ist. Ja, Jesus sagt ja zu ihm auch, hey Petrus, du Ungläubiger, oder? Eigentlich haben wir gelesen, er sagt, Petrus, du Kleingläubiger. Also er hatte schon Glauben, aber er war noch nicht so ausgereizt, nicht so perfekt einfach. Aber er hat sich was gewagt, er hat Mut gehabt. Weiß nicht, vielleicht haben sie gefragt, wie hat es sich denn angefühlt, als du auf dem Wasser gelaufen bist? Vielleicht haben sie aber auch ihre Witzchen gemacht und gesagt, ey, der dachte, er ist auch Jesus. Guck mal, wie er baden gegangen ist dabei. Wissen wir nicht. Aber ich finde das so schön, dass Jesus in der Situation da ist und er ihm hilft. Und der Petrus, der hat so ganz andere Dinge noch erlebt, auch richtig interessante Sachen. Und ich möchte heute nicht so eine ersten, zweiten, dritten Predigt halten, sondern mit euch so ein bisschen entlang gehen, da anfangen und wir machen dann noch einen weiteren Weg und schauen uns verschiedene Leute an und kommen am Ende einfach zu dem, was das mit uns zu tun haben könnte. Er hatte noch eine tolle Idee, da waren sie nämlich zu dritt, drei seiner Jünger auf dem Berg der Verklärung. Und auf einmal passiert es, dass Jesus so in einem unfassbar weißen Licht irgendwie erscheint. Und da ist Mose und Elia und die reden mit Jesus. Und Petrus ist so davon eingenommen und so überwältigt davon, dass er eine tolle Idee kriegt. Und die muss er auch gleich irgendwie zum Besten geben. Und er sagt, ich habe hier eine ganz tolle Idee, gut, dass wir da sind, Herr. Sollen wir drei Hütten bauen? Eine für Elia, eine für Mose und eine für dich? Und er merkt gar nicht, wie weit entfernt er von dem ist, was da eigentlich gerade passiert. Er hat so sein Ding vor Augen und denkt, Mensch, passt doch gerade irgendwie. Aber auf einmal ist die Situation, ja, verändert sich dadurch total. Er spoilert die Situation irgendwie, ja. Auf einmal ist eine Wolke da und dann spricht der Vater und er sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und dann sind die anderen aber weg. Irgendwie, kennt ihr das? Ihr habt eine gute Idee und ihr meint, das ist es und so. Und auf einmal, aber das ist echt die falsche Idee. Und das ist manchmal auch dumm, oder? Ich habe zwar probiert, irgendwie was Gutes reinzubringen, aber es hat nicht geklappt. Petrus, ein paar Jahre später. Sie sind im Garten Gethsemane. Und die Leute kommen, um Jesus zu ergreifen. Und Jesus hat ihnen schon vorher gesagt, sie werden kommen und sie werden mich holen und sie werden mich töten. Und dann zieht Petrus sein Schwert und er schlägt ein auf den Soldaten oder auf diesen Wachmann. Und er schlägt ihm ein Ohr ab, dem Malchus. Zack. Und dann sagt Jesus, ey, steck dein Schwert wieder weg, halt den Malchus wieder. Und dann, er hat sich doch voll eingesetzt. Er hat doch seinen Meister verteidigt. Er hat es doch irgendwie ernst genommen und gesagt, ey, ich lass dich nicht, ja, ich kämpfe für dich. Und er war mutig. Toll, oder? Ich finde das eigentlich beeindruckend, ja, dass er sich darauf einlässt. Ja. Vielleicht hat er sich nicht genügend Gedanken darüber gemacht. Aber er macht's. Und trotzdem war es die falsche Sache. Und dann die andere. Alle rennen weg. Ja, sie haben alle dann Angst und verdünnisieren sich. Aber Petrus schleicht Jesus nachher. Und er guckt, was passiert eigentlich mit ihm. Und dann kommt er bis dahin, wo sie sich aufhalten. Und er sitzt dann am Feuer und beobachtet das. Er ist ganz nah an Jesus dran. Hat er ihm doch versprochen. Er hat doch gesagt, ich bin da, wenn alle gehen. Ich bleib bei dir. Und wenn sie alle abhauen, aber ich nicht. Und dann dreimal verleugnet er ihn. Dreimal sagt er, Jesus, nie gesehen, nie gekannt. Warum? Weil auf einmal die Angst so groß war. Ja, wenn der Mut ihn verlässt. Und trotzdem hat er es gemacht, trotzdem ist er hinterhergegangen, er hat alles probiert, was in seiner Kraft lag. Und Jesus nimmt ihn danach und vergibt ihm. Und das Fantastische, finde ich, ist, obwohl er immer wieder an so eine Stellen kommt, immer wieder an seine Grenzen kommt, traut Jesus ihm was richtig Großes zu. Er sagt, hey, Petrus, du kriegst eine besondere Aufgabe. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer, ich traue dir zu, dass du den Job gut machst, obwohl er es einfach so oft nicht geschafft hat, zu Ende zu bringen. Ich finde das schon krass. Ja, da hast du eine Aufgabe, oder hast dir was vorgenommen, und da fehlt der Glaube, oder da fehlt vielleicht das Durchsetzungsvermögen, oder da kommt einfach die Angst. Wie schaut es denn aus hier bei dir? Kommst du voran? Ja? Schwer, oder? Manchmal ist die Aufgabe ganz schön groß und manchmal ist es so, dass du vielleicht alles reingebst und versuchst, es hinzukriegen, aber naja. Ich habe eine zweite Person. Das ist der Markus. Johannes Markus, ein junger Mann, voller Elan, voller Glauben, dynamischer junger Christ. Und der Paulus ist mit ihm unterwegs, oder Paulus ist überhaupt unterwegs und er nimmt sich so ein paar Leute mit, von denen er denkt, hey, die können eigentlich vielleicht mithelfen bei der Mission. Und er zieht ihn mit in die Mission rein. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie begeistert er geht und wie er sich noch von seinen Leuten verabschiedet und so. Und dann, er ist mit Paulus unterwegs jetzt. Wow, jetzt geht's richtig los. Wir haben doch gehört alle, was der Paulus gemacht hat, was passiert ist. Und dann geht er los, aber nicht lange Zeit danach ist er entmutigt irgendwie. Oder vielleicht ist es ihm zu schwer geworden, vielleicht hat er Heimweh gehabt. Es wird uns gar nicht erzählt, aber er kehrt um. Er verlässt Paulus und Barnabas und er zieht das Ding nicht mit durch. Irgendwie geht ihm die Puste aus. Da kann man sagen, naja gut, er ist ein junger Mann. Okay. Aber er geht zurück nach Jerusalem und da findet er einen, der vorher auch schon oft nicht ans Ziel gekommen ist, den Petrus. Und der Petrus nimmt ihn an die Hand. Das wird aus anderen Stellen einfach deutlich. Und Petrus geht offensichtlich mit ihm eine Extrameile. Und der zeigt ihm offensichtlich, ja, dass es schon so sein kann, dass ich an meine Grenzen komme, dass ich es einfach nicht packe, dass ich es nicht schaffe. Und dann wächst er. Und dann hat er mehr Zutrauen und mehr Mut. Und dieser Markus schreibt ein Evangelium danach. Das ist ja schon auch beeindruckend. Ja, der hat vielleicht jetzt nicht viele Leute in der Mission erreicht, aber der hat das, was wir heute noch lesen. Ja, der gibt uns das weiter von Jesus, was so viele Menschen in aller Welt gesegnet hat. Stark. Gottes Weg. Und das ist ein Weg trotzdem und obwohl er einfach nicht immer dahin gekommen ist, an das Ziel, was er sich selber gesetzt hat. Ich habe auch noch einen dritten. Und das ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer predigt richtig mutig und er hat das ja auch schon erfasst. Er kannte die Schrift sehr gut. Und er hat unter großen persönlichen Opfern einfach diesen Dienst angenommen und diese Berufung angenommen. Und er verkündigt als Prophet, dass die Leute umkehren sollen. Und er predigt Umkehr, Buße. Er sagt, hey, komm zu Gott zurück. Ja, es wird nicht gut mit dir enden, wenn du weiter auf dem Weg von ihm weg bist. Komm zurück, kehr um. Ja, bekenn deine Sünden und fang an, anders zu leben. Und er hat auch ein bestimmtes Bild davon. Und dann kriegt er die Offenbarung, dass er den Messias sieht. Und dann sagt er das auch ganz mutig und laut in seiner Predigt. Und er sagt, hier, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und er redet über Jesus und er zeigt auf Jesus. Und alle, ja sogar Jünger von ihm, folgen dann Jesus nach, weil sie es für ernst nehmen und für wahrnehmen und weil sie wirklich davon bewegt sind, von dem, was er predigt. Und dann kommt es aber zu der Zeit, dass er selber durch schwierige Zeiten durchgeht. Er prophezeit und er wird ins Gefängnis geworfen. Und ja, er kommt in so eine Zeit auch des Zweifels an dem, was er selber gepredigt hat vielleicht. Und dann schickt er zwei Jünger hin zu Jesus und er sagt, hey, fragt ihn doch mal, ob er wirklich derjenige ist, der ich gesagt habe, oder ob wir auf jemand anderes warten sollen. Ja, also da schleicht sich so der Zweifel ein in der Situation, obwohl er doch so fest war, obwohl er doch einer von denen war, die so vielen Leuten den Weg gezeigt haben. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu den Jüngern von dem Johannes, er sagt, hey, es ist gut, wenn ihr nicht an mir irre werdet. Und wie geht das? Das geht so, indem ihr euch festhaltet an der Verheißung, an dem Wort, an der Schrift. Und er zitiert dann nochmal einfach das, was in Jesaja steht. Und er sagt, hey, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Jetzt sag mal selber, was passiert hier gerade? Ist er der Richtige oder nicht? Halt dich doch fest an der Schrift. Halt dich doch fest an dem im Zweifel, was dir wirklich festen Grund gibt. Und er ermutigt ihn nicht nur zu sagen, ja, ich bin's. Sondern er gibt ihm noch mehr. Er gibt ihm einfach noch eine viel größere Antwort. Er sagt, hey, guck mal, alles das, was gesagt wurde damals, hier passiert's. Hör doch nicht auf das, was die Pharisäer sagen, essen. Einer, der mit Sündern zusammen ist, der trinkt und der feiert und so. Lass dich doch nicht beeinflussen von dem und ablenken davon, sondern Gott ist am Werk, auch wenn du in dieser Situation es vielleicht gar nicht so stark erlebst. Wenn du vielleicht durch eine Zeit gehst, wo du denkst, boah, alles ist echt schwer. Und ich finde das dann noch besonders, und das haben die Jünger sicher auch mitgehört, dass er dann über Johannes anfängt zu reden. Und dann sagt er, wer Johannes eigentlich ist. Und dann merkst du, wie sehr Jesus den Johannes lieb hat. Ja, wie er sagt, hey, das ist, ja, unter allen, die geboren sind hier als den Propheten, ist er der Größte. Ja, und dann erzählt er darüber, dass er, ja, wie der Johannes ist und was für einen tollen Dienst er gemacht hat. Obwohl der so ganz anders war als der Dienst von Jesus. Was meint ihr, als sie zurückgegangen sind, meint ihr, dass sie dem Johannes das auch erzählt haben? Ich glaube, die haben ihm gesagt, du, er ist es. Das hat er uns gesagt. Und weißt du, was er noch gesagt hat? Er hat gesagt, dass du einen richtig guten Dienst tust. Dass er dich richtig wertschätzt. Dass er dich total liebt. Ich finde, das ist Jesus. Ja, dass er einfach uns ermutigt und ja, in Situationen sogar, in denen es schwer ist. Der Petrus hat dann noch eine andere Sache gelernt. Der Petrus sagt dann später, und er schreibt das auch auf, in 1. Petrus 5, Vers 8 steht das dann, er sagt, hey, all diese Dinge, all diese Erfahrungen, wo du es nicht schaffst, wo du denkst, Mensch, hätte ich doch nur mehr Kraft gehabt, das durchzuziehen. All diese Erfahrungen haben schon auch das Potenzial, dass du dabei kaputt gehst, dass du aufgibst. Er sagt, der Teufel nutzt das, er geht umher wie ein brüllender Löwe und er versucht, jemanden zu verschlingen. Er versucht, diese Dinge gegen dich zu wenden. Er versucht einfach, dich zu entmutigen, sodass du nicht weitermachst. Wie ein brüllender Löwe. Aber widersteh dem. Ja, lass es nicht zu. Wie geht das Widerstehen? Ich glaube, am schwierigsten ist das Widerstehen, wenn wir es alleine tun. Ja, wenn wir zu Jesus damit rennen und uns an ihn heften und immer wieder im Gebet ihn suchen, dann fällt es uns auf jeden Fall leichter. Dann schaffen wir es auch, Dinge zu überwinden, die vielleicht so nach menschlichem Ermessen ganz schön schwer sind. Aber es hilft auch, wenn Geschwister dabei sind, wie zum Beispiel jetzt bei dem Johannes Markus. Ja, da ist ein Petrus dabei und zu zweit stehst du einfach schon mehr durch. Gott hat uns in Gemeinde gesetzt, damit wir einander unterstützen, damit wir füreinander da sind, damit wir einander helfen, wenn der Löwe brüllt, da zu sein und zu sagen, ey, er brüllt, ja? Er brüllt aber nur. Lasst uns doch widerstehen, lasst uns einfach stark darin sein und versuchen, ja, dagegen anzugehen. Was löst Brüllen aus? Brüllen löst Angst aus. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Zoo so an so einem Löwengehege war und versucht hat, so ein bisschen zu ärgern. Wenn er brüllt, dann ist da ein Zaun dazwischen, aber du springst doch 2 Meter zurück, weil es ist einfach wirklich beängstigend. Und viele Dinge heutzutage sind beängstigend. Wie schaut es denn aus bei euch da? Seid ihr schon am Ziel? Schafft ihr es? Seht ihr schon Land? Braucht ihr Hilfe? Oder schafft ihr es noch, wollt ihr es noch alleine durchziehen? Ja? Okay, falls ihr Hilfe bräuchtet oder so, es gäbe Leute, die euch helfen könnten, ja? Ich kenne da jemand. Kommt euch das bekannt vor? Also ihr sagt dann Bescheid. Wenn ihr es nicht schafft, sagt ihr Bescheid und dann schicke ich euch jemanden, der euch helfen kann. Wisst ihr, es ist so mit der Angst, ja, wenn der Löwe brüllt und dann kommt die Angst. Wir haben heute, ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft heute in Deutschland vielleicht eine der größten Sachen, ist die Angst, ja, dass wir uns von so vielen Dingen beeinflussen lassen. Wir haben Angst vor dem Klimawandel, wir haben Angst vor Überschwemmungen und Trockenheit und zu Recht in gewisser Weise. Wir haben Angst vor Krieg. Millionen von Menschen fliehen, weil sie Angst haben. weil sie einfach wegrennen, weil sie keinen Frieden mehr haben. Und dann haben wir die Angst, dass sie kommen und uns alles wegnehmen und dass sie vielleicht unsere Kultur verändern. Dass alles nicht mehr so ist, wie es war. So toll, so schön, wie es niemals war. Aber wir denken, dass es war. Wir haben dann die Angst, zu kurz zu kommen. Ja, alle anderen kriegen das, aber wir, wo bleiben wir? Wir sind so oft von Ängsten getrieben. Ja, in Deutschland, ich glaube, Deutschland ist eins der Länder, wo es die meisten Versicherungen gibt, oder? Für alles kannst du dich versichern. Ja, woher? Weil du Angst hast. Oder wir haben Angst vor dem Verlust der Wahrheit, ja? Und den Werten. Wo soll das alles mal hinführen? Wir merken auch jetzt schon, dass die Sachen drunter und drüber gehen. Und wenn jemand sagt, das bin ich, dann ist er das auch. Das ist ein Quatsch. Wir haben Angst, unsere Meinung zu sagen. Ja, haben zwar eine Meinung, aber wenn wir sie sagen, dann denken wir, entweder kriegen wir dann irgendwie Gegenwind oder die Leute brechen den Kontakt zu uns ab. Wir haben Angst vor Ungerechtigkeit, wenn Ungerechtigkeit überhand nimmt. Ja, wenn du denkst, Mensch, der müsste doch endlich mal jetzt dafür bestraft werden, für das, was er tut. Ja? Comics, alle möglichen Dinge, ne? Die machen es einfach und kriegen keine Strafe dafür. Und was passiert dann? Die Bibel sagt, da wo die Ungerechtigkeit überhand nimmt, da wird die Liebe kalt werden. Da wird die Liebe erkalten. Du hast dann keinen Bock mehr darauf. Du denkst, Mensch, irgendwie geht mir die Freude flöten. Ich kann mich da nicht mehr reingeben. Es lohnt sich doch nicht. Aber die Bibel sagt uns auch, was wir dagegen tun können. Sie sagt, dass wir uns ausrichten können, dass wir uns zu dem ausrichten können, von dem echte Liebe kommt. Ich habe mal eine Frage, was ist denn stärker, Wasser oder Feuer?
Wasser.
Okay, ist jemand für Feuer? Ja, kommt auf die Menge drauf an, weil Wasser verdunstet, wenn genug Wärme und Feuer ist, ne? Aber umgekehrt auch Wasser, da kannst du auch Feuer mit löschen, ne? Und so geht es uns doch manchmal mit unserer Liebe, ja? Wenn die Ungerechtigkeit überhand nimmt und wenn die Dinge um uns alle so schlecht werden, ja, dann ist das so, als wenn jemand irgendwie alles wegbrennen will bei uns, ne? Und das schaffen wir mit dem bisschen Liebe, was wir nicht haben. Und das bisschen Liebe, was wir haben, ist oft auch noch die Liebe, wo man sagen würde, das ist die Weilliebe, ja? Ja, ich habe, ihr wisst, was die Weilliebe ist, ne? Das ist die, ich liebe dich, weil du was für mich gemacht hast. Oder du bekommst jetzt was irgendwie, weil du so gut warst, ja? Seid ihr auch schön brav gewesen? Wenn ihr schön brav gewesen seid, dann kriegt ihr zu Weihnachten auch Geschenke. Ja, also so dieses übertrieben und überspitzt jetzt. Wir müssen was leisten, wir müssen irgendwie was bringen und dann werden wir geliebt. Und die Liebe reicht einfach nicht so weit aus und die kann vom Feuer auch ganz gut irgendwie verzehrt werden. Ja? Die kann es verdunsten und dann reicht sie nicht aus und dann denken wir, ach komm, es lohnt sich alles nicht mehr. Aber wenn wir auf Jesus sehen und bei ihm andocken, ja, da kommt nochmal eine ganz andere Liebe zum Vorschein. Das ist die Damitliebe, hat mal jemand gesagt. Ja, das ist die Liebe, die passiert, damit Segen fließen kann. Und die ist so viel größer, die ist so wie dieser heftige Regen, der kommt, ja, der das Feuer löscht. Ja, die ist einfach das, wo wir immer wieder nachbekommen, wo unser Herz einfach so neu erfrischt wird und erfüllt wird. Ja, wo der Glaube einfach, wenn er denn droht, irgendwie zu wenig zu werden, einfach gestärkt wird und es wieder neu losgeht. Das ist die Kraft Gottes, in die wir ja, hineinkommen. Und das Gebot gilt immer noch, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und da, wo du beginnst, dich zu Gott auszustrecken und ihn zu lieben und ihn, dein Herz ihm hinzuhalten, auf einmal merkst du, wie Dinge kommen, die über das hinausgehen, was du selber irgendwie produzieren kannst, wie die Liebe Gottes dein Herz erfüllt, dir neue Freude gegeben wird, du einfach weitermachen kannst. Und das Geheimnis daran ist, dass es überfließt und meinen Nächsten auch erreicht, dass ich die Kraft bekomme für die Herausforderungen, denen ich sonst nicht gewachsen bin. Es heißt da in Lukas 6, heißt es, sei barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Das ist eine ganz andere Qualität der Liebe. Ja, das ist die Damitliebe, einfach die, die Veränderung bewirkt. Ja, die sich einfach aus Gott speist. Die nicht nur mit dem anhält, was, ja, was wir einfach so aus uns heraus generieren könnten. Das ist die Liebe, die Opfer bringt, damit Segen fließen kann. Ich habe am letzten Wochenende den Arno Backhaus gehört, manche von euch kennen ihn vielleicht, und der hat gesagt, der hat dazu gesagt, eigentlich müssen wir Christen wieder neu, so wie Teenager, in eine Trotzphase reinkommen. Ja, er sagt, wir müssen einfach Trotz wieder greifen und sagen, wir machen es trotzdem. Ja, wir lassen uns nicht von dem beeinflussen, was alles so auf uns hinein einkommt, eindringt, sondern wir wollen trotzdem dagegen angehen. Wir wollen uns nicht damit zufrieden geben, mit dem, dass die Dinge so laufen, wie sie denn laufen, sondern im Namen Jesu können wir Dinge ergreifen und sagen, trotzdem. Wir gehen dagegen an. Nicht aus uns heraus, sondern aus dem, was wir empfangen. Ihr wisst, ich habe ein paar Jahre in Indien gelebt, und als wir unterwegs waren, mit dem Auto unterwegs waren, mussten wir dann anhalten von der Bahnschiene. Und vor dieser Bahnschiene haben wir gewartet. Manchmal hast du eine Stunde gewartet, manchmal hast du auch länger davor gewartet. Je nachdem, war irgendwie ziemlich nervig, hat die Geduld so ein bisschen rausgefordert. Aber an dem Abend war es nicht so nervig, weil auf einmal kam dann eine ganze Meute von Leuten angerannt und die waren alle hinter einem hinterher und schlugen den mit einer Stange irgendwie auf den Kopf, sodass er vom Kopf geblutet hat. Und wir dachten, ey, was ist los da? Wir haben gefragt, hey, was macht ihr da? Hört auf damit. Und dann hat er sich zu unserem Auto hingerettet und sich da so reingedrängelt und so und gesagt, die bringen mich um. Und ja, dann haben wir natürlich gefragt, hey, warum schlagt ihr den? Was soll das? Und dann sagten die, na, der hat eine Frau angefasst im Zug und das geht gar nicht. Da wird gleich einfach mal draufgeschlagen. Ja, der war betrunken und hat in seinem Suff irgendwie sich nicht unter Kontrolle gehabt und hat dann einfach das gemacht, was man in Indien einfach gar nicht tut. Der hat eine Frau berührt. Und dann haben sie ihn versucht, totzuschlagen. Also jedenfalls hat er eine große Platzwunde am Kopf gehabt und so, und es ging ihm richtig schlecht und sie hörten nicht auf. Wir hatten gar keinen Bock eigentlich auf so eine Situation. Und eigentlich waren wir am Ende, es war am Ende des Tages, wir haben da schon eine halbe Stunde gewartet an dieser Schranke. Und dann saß er jetzt bei uns im Auto. Und dann hat Jesus uns aber die Extrakraft gegeben. Und wir konnten hingehen und den noch in 3 Krankenhäuser fahren, weil keiner wollte ihn behandeln. Ja, der hat ja auch was Falsches getan. War ja nicht einer von den Guten. Wofür sollten wir den denn belohnen, bitte sehr? Aber so denkt Gott doch nicht. Wir müssen auch nicht so denken. Wir können einfach Menschen nehmen und ihnen dann auch helfen, auch in Situationen, in denen das so schwierig ist. Und naja, dann haben wir jemanden gefunden, der ihm geholfen hat am Ende und haben ihn noch zu Hause da vorbeigebracht und nicht gewusst, was damit passieren würde. Ist auch egal. Das mutet Gott uns auch zu, dass wir nicht immer alles wissen, dass wir einfach da eingreifen, wo wir gerade gefordert sind, dass wir da Liebe geben, wo wir sie geben können, dass wir da helfen können, wo er uns den Menschen in den Weg stellt. Später haben wir irgendwann gehört, dass dieser Mann ja frei geworden ist von seiner Alkoholabhängigkeit und dass er zu Jesus gefunden hat. Das hat uns jemand gezeigt und jemand gesagt, der in der Gegend wohnte. Und das hat uns erfreut, aber hey, das ist die Liebe Gottes, die Menschen verändert. Es ist das, dass er ja Herzen wirklich berührt, dass er, nur er kann das tun. Und das ist die Damitliebe. Ja, das ist nicht die Liebe, die danach sucht, hey, wo sind die Guten? Das ist die Liebe, die den findet, der es nötig hat. Und ich bin so froh, dass Jesus uns gefunden hat. Dass er uns gefunden hat, weil wir es nötig haben. Was machen wir eigentlich mit all dem, mit Fehlern und mit Dingen, wo wir es nicht geschafft haben, wo wir vielleicht immer noch puzzeln und gar nicht mal verstehen, in welche Richtung es gehen soll? Das war jetzt kein Seitenhieb auf euch. Ja, was machen wir damit? Ja, wo stehen wir jetzt eigentlich? Ich möchte euch einfach Mut machen, heute Morgen trotzdem zu glauben und trotzdem die Hoffnung nicht sinken zu lassen. und trotzdem zu lieben, auch dagegen, auch wenn ihr merkt, es bewirkt eigentlich vordergründig gar nichts. Das ist nicht wahr, weil die Liebe einfach viel, viel stärker ist als alles andere. Ja, es steht, dass die Liebe die Angst austreibt. Das ist krass, oder? Die Liebe treibt die Angst aus, steht da im Johannes-Evangelium, im Johannesbrief. Und ich möchte jetzt einfach gerne, dass wir vielleicht einen Moment miteinander beten. Und es könnte sein, dass du sagst, ey, von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, habe ich gar nichts mitgekriegt, weil ich eigentlich überhaupt nicht zuhören kann im Moment. Weil es gibt für mich nur ein Problem und das ist auch so krass, dass da sowieso mir keiner helfen kann. Und wenn das so ist, dann lass die Hoffnung nicht sinken. Dann sei doch vielleicht so wie der, der zu Jesus kommt und sagt, Herr Jesus, wenn ich nur deine Füße berühren, nur dein Gewand berühren kann, das reicht mir schon aus. Vielleicht ist genau das, was du heute Morgen brauchst, ja, dass du Jesus berühren kannst im Gebet. Und dann lasst uns miteinander beten. Es kann aber auch sein, dass dein Herz einfach so angeschlagen ist und so trocken schön ist, dass du sagst, ey, eigentlich, ja, ich bin eigentlich einer, der auch Menschen lieb haben kann, aber irgendwie Schicht im Schacht, es geht nicht mehr. Dann brauchst du es vielleicht, dass du ganz neu dich hinhältst, Jesus, und dass er dein Herz berührt und dass er wieder ganz neu so seine Hand darauf legt und sagt, hey, weißt du eigentlich, wie sehr ich dich lieb habe? Weißt du eigentlich, dass du so viel wert bist, auch wenn du es gerade nicht spürst? Dann halt doch dein Herz ihm hin. Dann lass die Liebe nicht aufhören. Und es kann vielleicht sein, dass du heute Morgen es hörst aus dem Blick des Glaubens. Du weißt eigentlich, Gott hat dir was gesagt. Und du sollst darauf zugehen und du sollst das ergreifen. Und du sollst Mut dazu haben, in deine Berufung hineinzukommen. Und dann steig doch heute Morgen einfach mal aus dem Boot. Und dann sag doch, Jesus, mit Gottes Hilfe werde ich schaffen. Ich gehe das Ding jetzt an und ich schiebe das nicht weiter auf und ich lasse mich auch nicht von der Angst irgendwie treiben, sondern ich sage, hey, Gott ist mit mir, Jesus ist mit mir. Und wenn es beim zweiten, dritten Schritt nicht weitergeht, dann ist er da. Vielleicht hast du eine Berufung, dann lass dein Glauben nicht aufhören, sondern dann geh da hinein in dein Glauben. Und ich möchte jetzt gerne beten und ich fände das schön, wenn wir aufstehen zum Gebet und wenn ihr berührt seid von irgendeiner Sache, die Gott zu euch geredet hat, dann kommt doch damit jetzt. Wir werden jetzt gleich auch den Lobpreis in den Lobpreis überleiten mit dem Gebet und ja, lasst uns das als eine Zeit haben, in der wir uns Gott stellen, in der wir sagen, hier sind wir.